Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, neulich war ich auf der Zukunft Personal, wie so viele von euch, die jetzt hier zuhören. Und da gehe ich so über die Fläche und bleib bei einem Unternehmen stehen, denke mir, noch nie was von gehört. Sieht aber alles total extrem spannend aus, sieht auch super innovativ aus. AI groß dran und drauf, Klammer auf, wie bei vielen Unternehmen derzeit. Aber ich habe dann gedacht, muss man mit dem Gründer sprechen, was auch gelungen ist. Und habe ihn dann direkt in meinen Podcast eingeladen. Freut mich auch, dass er jetzt da ist. Es ist Felix Adam von Mona AI. Herzlich willkommen, Felix.
Servus, vielen Dank für die Einladung.
Super. Bevor wir hier so richtig loslegen, sag einmal ganz kurz, was Mona AI eigentlich macht.
Mona AI hat sich auf die Fahne geschrieben, die Personaldienstleistung zu automatisieren, gerade im Bereich Recruiting und Sales. Ich glaube daher vielleicht auch, dass du uns noch nicht gekannt hast, weil wir wirklich sehr, sehr spitz im Markt sind, sehr, sehr nischig. Und was die Mona dabei macht, ist es, wenn sich ein Kandidat per Indeed oder per Stepstone oder wo auch immer bewirbt, dann geht die Mona los und macht einen Telefonanruf mit dem und schickt ihm eine SMS, eine WhatsApp und eine E-Mail. Und danach kann der Kandidat dann ein digitales Interview mit dem Avatar führen und wird von unserer KI dann vorqualifiziert.
Sehr cool. Da steckt wahrscheinlich eine ganze Menge Spannendes drin. Ich denke sofort an Matching und dergleichen. Da können wir aber gleich noch drüber reden. Vielleicht einmal erstmal so ein bisschen deinen Werdegang beleuchten. Wie bist du eigentlich zum Unternehmer geworden?
Ja, per Zufall. Also als ich gerade 18 Jahre alt war, da war ich noch ein bisschen lost im Leben und habe mal einfach geguckt, was ich so machen kann. Und mein Vater war schon knapp 25 Jahre Geschäftsführer und hat eine eigene Softwarefirma gehabt für die Personaldienstleistung und hat dann gesagt, ey, ich habe keine Lust mehr, ich will aufhören und hat dann eigentlich das Ding schon zumachen wollen. Dann kamen die Kunden aber und haben ihm gesagt, ey, bitte mach noch weiter. Und da hat er mich gefragt, ey, willst du weitermachen? Ich sagte, ja, gut, weiß eh gerade nicht, was ich machen soll, also starten wir mal rein. Und bin dann da so reingestolpert und habe das dann ein paar Jahre gemacht und habe im Zuge dessen dann angefangen zu freelancen und habe dann 5,5 Jahre Excel-Listen automatisiert. Das war so der heiße Scheiß. Also mit Skripts angefangen, irgendwie was zu programmieren und bin da so durch Zufall reingestolpert eigentlich.
Und wie bist du dann von da aus zu Mona gekommen? Ich kann jetzt da rein interpretieren so ein bisschen. Du hast sozusagen wirklich im wahren Leben gemerkt, wie unterdigitalisiert die Branche da an der Stelle ist und was man vielleicht auch mit moderner Technologie verbessern kann. Wie ist dann zur Gründung gekommen von Mona AI?
Zweiteilig. Nummer eins, dem Kunden, dem ich hauptsächlich, mit dem ich gearbeitet habe, der hatte knapp 1000 Mitarbeiter und der hat die alle in so einer Excel-Liste gemanagt. Und dann haben wir halt angefangen mit Skripten irgendwie das zu automatisieren und die hatten ein Problem. Jeden Freitag war Schichtwechsel, das heißt, da saßen dann 6 bis 10 Leute im Büro und haben alle antelefoniert. Haben gesagt, hey, nächste Woche, Gero, bist du auf der Frühschicht, 6 Uhr, bitte da hingehen. Da dachte ich, da muss es doch bestimmt eine bessere Variante geben. Dazu kam Problem Nummer 2, die haben knapp 60% Ausländeranteil. Das heißt, nicht alle sprechen Deutsch. Das heißt, jetzt musst du dein internes Büro ausstatten mit Leuten, die auch Ukrainisch, Arabisch, was auch immer können. Und da habe ich gesagt, ey, lass doch mal probieren, eine Audioaufnahme zu machen und die per Telefon zu schicken, auf verschiedenen Sprachen. Das war schon Breaking News. Riesendurchbruch. Dass donnerstags und freitags gingen dann da immer tausende von Telefonanrufen raus, um diese Leute zu informieren. Das war schon Hightech, Nonplusultra. Und da habe ich gemerkt, boah, also wenn das die Schwelle ist, um Leute zu überzeugen, müssen wir, glaube ich, hier einiges machen. Und bevor ich das aber machen wollte, habe ich eigentlich, das war eine persönliche Story, was anderes gründen wollen, nämlich in dem Freelancing-Bereich, irgendwann ist es ein bisschen langweilig, ist dann leider was Unglückliches passiert, nämlich mein Opa, der hatte einen Schlaganfall und der hat es überlebt, das ist alles gut, aber der hat damals schon so eine digitale Smartwatch getragen, ne? Und die digitale Smartwatch hat über 2 Jahre getrackt, wie er ein Vorhofflimmern bekommen hat. Und hat es schön aufgezeichnet, aber keiner hat es interessiert. Und also wollte ich quasi eine KI bauen, die ihm erklärt, mit einem schönen Gesicht, was er machen muss. Also jeden Tag 20 Treppenstufen gehen, drauf achten und so weiter. Und jetzt bin ich dummerweise in Deutschland, dass nach einem halben Jahr Trial and Error hat sich rausgestellt, du brauchst 5 Jahre Studien, Funding ohne Ende, kannst kein Geld verdienen. Wenn du einen Fehler machst, wirst du verklagt bis an dein Lebensende. Also habe ich gesagt, boah, vielleicht später, aber heute nicht. Und habe dann diesen Avatar genommen und bin dann zurück in meine Freelancing-Zeiten und habe halt meinem Kunden gesagt, brauchst du sowas hier? Dann sagt er, ja, wir haben 60% Ausländerquote. Ah ja, kannst du auch Arbeitsverträge erklären? Klar, ich kann Gesundheitsdaten erklären, dann gehen Arbeitsverträge bestimmt auch. Und damit sind wir über dieses Freelancing-Projekt mit unseren ersten Pilotkunden reingeschlittert. Und damit hat dann die Monatszeit begonnen eigentlich, ja.
Total interessante Founding-Story, weil ich hatte gar nicht erwartet, dass der Umweg jetzt sozusagen mit deiner mit der Story deines Großvaters kommt, der eigentlich in eine ganz andere Richtung erstmal ging. Und hast jetzt eigentlich das, was du da an Innovation dir überlegt hast, übertragen auf das alte Modell, was du ja selber mitbekommen hast. Sehr coole, coole Geschichte. Wir spulen jetzt mal ganz schnell vorwärts. Mona gibt's zumindest laut LinkedIn seit Mai 22. Mhm. Jetzt sind wir irgendwie 3 Jahre, 6 Monate weiter. Das ist nicht so eine lange Zeit. Wo steht ihr heute? Wie viele Kunden habt ihr? Wie viele Kandidaten betreut ihr sozusagen? Und erzähl mal ein bisschen über den Status quo.
Also wir haben gegründet, Mai 22. Wir haben nochmal ein ganzes Jahr gebraucht, um eine Plattform drumherum zu bauen, weil so ein Prototyp hat nicht gereicht. Wir sind jetzt seit 2,5 Jahren am Markt. Wir haben knapp 150 Kunden. Wir haben über 1 Million Interviews geführt und haben daraus ungefähr 70.000 Leute einstellen können. Auch hier so 60-70% Migrationshintergrund. Da sind wir extrem stolz drauf. Und revenue-technisch natürlich 7 Digits. Wir wachsen jedes Jahr 400% und haben auch VCs mit an Bord. Dann nicht mal so.
Ja, super. ich glaube, vom Timing her war das auch glücklich an der Stelle, weil natürlich die ganzen KI-Durchbrüche, also KI ist ja ein altes Thema, aber dass sich das so rasant jetzt technologisch weiterentwickelt und man halt viel leichter damit arbeiten und Dinge entwickeln kann, hat sicherlich geholfen. Und ihr seid dann zeitgleich eigentlich auf einen Markt gestoßen, der danach schreit, ne, schneller datenbasierter zu agieren.
Absolut. Also wir haben halt angefangen, kleine Modelle zu feintunen vor 4-5 Jahren. Da war das noch nicht hip. Da gab es noch kein ChatGPT und gar nichts. Und als dann der Hype begonnen hat, war für uns natürlich die tägliche Arbeit wesentlich einfacher, mit großen Sprachmodellen schon zu arbeiten, haben unsere CV-Parsings umgebaut und so weiter. Aber wir wussten halt schon, wie es geht. Und wenn jetzt dann eine traditionelle Softwarefirma erst anfängt, mit KI mal zu hantieren, fangen natürlich viel später an als wir. Das heißt, wir hatten wirklich, denk mal, 1,5 Jahre Vorsprung. Einfach weil ich schon wusste, was zu machen ist, wo muss ich anfangen und hatte dieses Learning schon hinter mir. Und im Gesundheitsbereich muss man natürlich sagen, musste ich von Tag 1 auch verstehen, was ist Datenschutz, was wird mit diesem AI-Act passieren, was müssen wir alles beachten, diese ganzen Transparenzdinge. Und das konnten wir alles mitnehmen ins HR, weil das ähnlich riskant ist, oder sag mal, ne, sensible Daten sind. Und deswegen hat aus Versehen ganz gut gepasst, ja.
Na gut, HR ist eine Risikoanwendung, ne? Also speziell Recruiting ist eine Risikoanwendung im EU-AI-Act. Insofern, gut, dass du aus dem Gesundheitsbereich kamst, der natürlich auch streng reguliert ist. Was bringt das denn euren Kunden eigentlich? Also ich bin mir ganz sicher, so datenzentriert wie ihr arbeitet, werdet ihr natürlich auch alles Mögliche in KPIs und Dashboards messen. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen berichten, wie ihr da unterwegs seid.
Also wir beginnen ganz vorne einfach, wenn der Kandidat sich irgendwo bewirbt, dann muss das nicht immer der richtige Kandidat sein. Ich denke, das kennen wir alle aus dem Recruiting. Das heißt, in dieser Vorqualifizierung fangen wir schon mal an zu gucken, hat er überhaupt alle Unterlagen, die er braucht. Wenn er nicht aus der EU kommt, hat er vielleicht eine Arbeitserlaubnis, die er braucht. Also da fängt die KI schon ganz viel ab, um zu gucken, nicht um die Leute rauszuschmeißen, sondern einfach um zu sagen, ey, du kommst halt eben aus der Türkei, ist nicht EU, hast eine Arbeitserlaubnis, hast schon eine Idee dafür und so weiter. Das heißt, da wird schon mal extrem viel Zeit gespart für die Recruiter, Recruiterinnen, um sich halt auf die Kandidaten zu konzentrieren, die passen. Und dann durch das Interview fragen wir Dinge ab wie Gehaltsvorstellungen, hast du einen Führerschein und auch relativ basic Sachen eigentlich, wo aber schon mal fast 60% aus dem Prozess rausfallen, weil ich bin vielleicht Elektrohelfer, werbe mich aber auf eine Stelle, wo ich eine Ausbildung brauche. Und das sind ganz basic Sachen, wo die KI sagt, hey, hier passt du halt nicht hin, vielleicht willst du ja woanders hin. Ne? Und das spart dann den Recruiter teilweise pro Kandidat 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Nur nicht mit den falschen Leuten schon mal zu reden, wo die Entscheidung ganz klar ist. Es geht jetzt nicht um, hast du kulturell zu uns, sondern wirklich, es kommen 100 Kandidaten rein, 60 haben sich auf die falsche Stelle beworben.
oder ich stelle mir sowas vor wie Führerschein, ja? Also wenn für bestimmte Jobs brauchst du den halt, und wenn du ihn nicht hast, dann kannst du den Job halt nicht machen, ne?
LKW-Fahrer, ganz klassischer Case, da braucht man einen CE-Führerschein. Die meisten haben dann einen kleinen Busführerschein vielleicht und verstehen aber nicht, dass man dann, wenn man nicht vorher LKW gefahren ist, dann weiß man das vielleicht nicht einfach. Und da wird dieser Prozess eben gekappt von der KI, um einfach das vorzubereiten. Und dann kann der Recruiter auch danach gerne übernehmen. Im Blue-Collar-Bereich, sage ich mal, geht die KI so weit, um sogar zu sagen, ich würde den an deiner Stelle einstellen, aber Recruiter, du darfst gerne die Entscheidung treffen. Im White-Color-Bereich liefern wir so viele Daten, wie es geht, aber da ist meistens auch noch Soft-Skills involviert und Kultur. Da ist es dann wirklich eine stärkere Entscheidung, die der Recruiter selber treffen muss.
Genau. Ja, finde ich auch interessant. Lass uns mal kurz zu den KPIs zurückgehen. Auf eurer Website habt ihr so ein paar spannende Kennzahlen. Die Website werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, logischerweise. Ihr redet da über die Conversion Rate, über Interviews, die Schnelligkeit von Interviews, aber auch Kosteneinsparungen. Also ja. Das ist ja sicherlich für viele spannend.
Zahlen auf den Punkt. Wir haben von 100 Interviews, schafft es der Recruiter meistens 35 bis 40 zu erreichen und irgendwie anzugehen. Mit Monat ist es doppelt so hoch. Also von 100 Leuten, die sich bewerben, erreichen wir 80 ungefähr. Ja. Dann beginnt das Interview auch in der Regel 75 von diesen 80. Ja. Und wirklich durchschaffen und ein qualifizierter Kandidat zu sein, sind in der Regel so 35-40%. Im Vergleich zum klassischen Recruiter ist das meistens 3-4 so hoch. Ja? Und dann hat er einfach mehr Auswahl, eine bessere Entscheidung zu treffen mit den Kandidaten, mit denen er sprechen kann. So ist das. Und anschließend ist es so jetzt für die Personaldienstleistungsbranche, dass wir auch noch direkt schauen, hey, wo passt denn dieser Kandidat potenziell hin? Also vielleicht passt er in mein Unternehmen, vielleicht passt er aber auch zum Kundenunternehmen. Und das heißt, wir scrapen alle Jobs, die im deutschen Stellenmarkt sind, matchen den Kandidaten gegen diese Jobs und können dann auch noch automatisiert diesen Kandidaten beim Zielkunden vorstellen, ohne dass der Personaldienstleister etwas tun muss. Und dann spart man pro Prozess ungefähr 200 Minuten, also 3,5 Stunden mindestens. Und wenn der Kunde jetzt sagt, ey, will ich kennenlernen, dann kann die Mona auch Termine vereinbaren. Also es läuft fast 98% eigentlich automatisiert, bis der Kunde sagt, ich will mit dem reden, ich will ihn einstellen. Genau.
Das läuft dann in der Mona, das dann sprachbasiert, nehme ich mal an. Ne? Also es könnte ja auch ein schreibender Chatbot sein, aber ich nehme an, dass ihr es über Sprache macht, oder?
Wir bieten beides an. Der Kandidat, die Kandidatin kann sich selber dafür entscheiden, aber die meisten tippen es lieber ein. Also,
interessant, okay.
Ja, also wir haben einen starken Blue-Color-Fokus, so 70% sind bei uns Blue-Color und die wollen lieber Buttons tippen aus irgendeinem Grund und das machen die dann auch und ja, die White-Color-Leute wollen ganze Szenarien bauen und schreiben und auch reden. Aber die Blue-Color-Leute sind eher, ja, nein, Ausbildung, ja, nein, Gehalt gefällt mir, nö, fertig. Also ist sehr, sehr zielgruppenabhängig, würde ich sagen.
Jetzt arbeitet ihr ja für Personaldienstleister. Und die wiederum suchen ja für weitere Kunden eigentlich das Personal. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn ihr eure Technologie den Personaldienstleistern zur Verfügung stellt, aber eine ganze Menge ja dann auch an die Endkunden weitergereicht wird durch euch. Wie läuft dann überhaupt das Preismodell? Also ich stelle mir jetzt gerade so naiv so ein zweistufiges Preismodell vor. Also die erste Stufe ist der Personaldienstleister und die zweite Stufe ist vielleicht auch, wenn er die Kandidaten weitergibt und die eingestellt werden, dass ihr nochmal irgendwie Kickback kriegt oder irgendwas. Wie läuft das bei euch?
Volltreffer, würde ich sagen. Genauso läuft das. Okay. Also wir haben eine SaaS-Fee. Also für jeden Bewerber, der qualifiziert wird, nehmen wir eine SaaS-Fee. Je mehr man bei uns hat, desto günstiger wird es. Und wenn jemand dann erfolgreich eingestellt oder vermittelt wird, bekommen wir nochmal eine Transaktionsgebühr auf die Vermittlungsprovision. Genau.
Ich war nämlich oder bin natürlich auf eurer Webseite auch jetzt gerade parallel. Da habt ihr natürlich Pricing. Und was ich eigentlich ursprünglich erwartet hätte, war dieses klassische SaaS-Modell, was weiß ich, drei Lösungen mit unterschiedlichem Pricing und das vierte ist auf Anfrage. Das ist eigentlich das, was man überall sieht. Ja. Ihr beschreibt schon recht genau, was bei euch so drin ist, nur die Preise selbst stehen da nicht. Die muss ich bei euch wahrscheinlich dann doch mit einem Gespräch abfragen, oder wie ist das?
Nee, wenn du unten rechts auf Selbstrechnen klickst, dann kannst du tatsächlich, kriegst einen Preis raus. Also wir sind da ganz transparent. Wenn du dir die Module anguckst und dann kannst du mit dem Schieberegler hoch und runter gehen. Da ist auch eine Zahl dabei. Es kostet normalerweise 6 € pro Kandidat und je mehr es wird, desto günstiger wird es. Ja, also man kann bis zu 2 € theoretisch runtergehen. Genau.
Okay, also es mag an mir liegen oder an meiner Ausstattung hier, diesen Button selbst berechnen, sehe ich gerade nicht. Habe ich mir gleich in Ruhe nochmal an, auf jeden Fall. Okay, ja, spannend auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich noch die Frage der Integration. Also diese Daten, die habt ihr und normalerweise müsstet ihr jetzt auch APIs haben, um das in die Tools-Systeme eurer Kunden zu überspielen. Ne? Gehe ich von aus, dass das entsprechend auch da ist.
Genau, wir haben Integration in alle gängigen Systeme. Natürlich der Fokus auf Personaldienstleistungs-ATS-Systeme, aber wir haben auch ganz normale Synchronisierung in Richtung Personio, was jetzt kein Personaldienstleistungssoftware wäre oder Salesforce zum Beispiel.
Ja.
Genau.
Okay. Total spannend, hört sich wirklich gut an. Wie ist denn dein Blick eigentlich auf diese ultrarasante KI-Entwicklung? Also, ihr habt jetzt ganz viel hinbekommen in relativ kurzer Zeit. Hast du so ein bisschen die Sorge, dass ihr selbst überholt werden könntet? Also ich denke jetzt daran, dass ChatGPT, OpenAI, die sind ja auch alle am Überlegen. Und für mich ist so ein bisschen immer die Frage, wann rutscht das eigentlich alles in diese großen Tools rein? Also wir haben ja schon gesagt, dass sie auch eine Jobplattform aufbauen wollen.
Ja.
Jetzt muss man fairerweise auch sagen, das hat Google vorher, als es nur SEO-Modelle gab, auch gesagt. Das hat auch alles nur so mittel geklappt. Also ne, der Markt ist immer noch sehr breit. Aber wie denkst du darüber?
Wir sind ja hier an der Universität des Saarlandes und hier haben wir auch einen Startup-Inkubator, deshalb spreche ich mit vielen Startups. Und meiner Meinung nach wird es in Zukunft so sein, dass man ganz viel Code in kurzer Zeit schreiben kann. Aber im Endeffekt wird der Kunde kaufen, weil ich den Kunde am besten verstehe. Und die kleinen Details haben wir genau auf den Punkt gebracht. Also Dinge, die nicht offensichtlich sind für einen von außen, die perfektionieren wir, damit unser Kunde bei uns bleibt und bei uns kauft und bei uns den perfekten Mehrwert kriegt. Und deswegen habe ich da wenig Angst. Also ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich wäre jetzt auch nicht so arrogant zu sagen, ich gehe jetzt mal in die USA rüber und mache da mal HR-Recruiting und los geht's. Ne? Also da wird es Dinge gehen, die ich gar nicht weiß. Und genauso ist es bei OpenAI. Wenn die hier rüberkommen, ist das Thema Nummer eins Datenschutz. Und sobald ich den Begriff OpenAI verwende in Deutschland, dreht sich hier darum und geht aus dem Raum raus, weil man so Angst davor hat und man versteht nicht, wie das funktioniert. Und dann muss man Compliance besprechen, all diese Dinge, und die sind halt in der EU schon nicht so unwichtig. Und wir haben auch gemerkt, das ist eine Art Defensibility, ja, weil wir alles selber hosten, wir machen alles in Frankfurt, das ist dreifach, tausendfach abgesichert, wir gehen sofort ins Gefängnis, wenn was nicht klappt. Und das gibt unseren Kunden natürlich Sicherheit, während OpenAI sagt, das ist mir vollkommen egal, friss oder stirb. Und das sehen wir bei unseren Kunden, sonst würden wir auch nicht so schnell wachsen, dass das für die schon relevant ist. Genau.
Ja, kann ich mir auch definitiv vorstellen. Ich glaube halt, eine Sache, du hast eigentlich zwei Sachen gesagt. Das eine ist Trust, was das Wort halt jetzt nicht gesagt, aber das steckt ja dahinter, also Vertrauen sozusagen in den Dienstleister, in den Anbieter. Und das zweite ist, sind die lokalen Besonderheiten, ne, die es halt gibt nun mal. Ja. Da ist Deutschland sicherlich sehr speziell, die EU aber auch insgesamt mit Datenschutz und so weiter. Und ich bin jetzt ja schon wirklich lange in diesem HR-Feld unterwegs. Ich habe bei der ersten, zweiten oder auch dritten Welle gemerkt, dass die großen amerikanischen Player sich oft damit total schwer getan haben, sich auf die Besonderheiten, die lokalen Gegebenheiten hier zu fokussieren. Die Frage ist natürlich, ob das immer so bleibt oder ob nicht die modernen Technologien auch eine größere Adaptionsfähigkeit mit sich bringen werden in Zukunft. Ich glaube aber auch, dass Trust, lokale Besonderheiten, das Dritte, was du jetzt noch nicht erwähnt hast, was ich glaube, spielt eine große Rolle, ist auch die Brand, die ja am Ende Trust vermittelt. Also wenn es euch gelingt, Mona AI stark aufzubauen und damit ein Qualitätsversprechen auch gleichzeitig mitschwingen zu lassen aus Kundenperspektive, dann hat man, glaube ich, drei Modes, die nicht einfach mal so ersetzbar sind, ganz kurzfristig.
Bin ich 100% bei dir auf jeden Fall. Also wir haben ein paar Core-Values bei uns in der Firma, die wir auch nach außen wirklich aktiv tragen. Und wir haben uns gesagt, wir wollen innovativ sein. Das ist so, ja, jedes Startup ist innovativ, ist schon klar, ne? Aber das heißt zum Beispiel für uns, wenn wir auf eine Messe gehen, machen wir immer Live-Demos. Die gehen auch mal schief. Die sind auch mal ein bisschen optimistisch. Aber alle unseren Wettbewerber so zum Beispiel sagen, ich mache keine Live-Demos, könnte ja was schief gehen. Aber der Kunde ist ja nicht doof. Der weiß ja, wenn du mir ein Video zeigst, da ist alles super. So, wir machen aber die Live-Demo und da geht was schief und dann lacht mich natürlich keiner aus und sagt, ja gut, er hat das gezeigt, da ist was schief gegangen und wir wissen, das ist ehrlich. Und diese Ehrlichkeit vermissen Leute heute komplett in der Online-Welt. Und das wird uns extrem hoch angerechnet. Und wir sagen auch, wir sind ein Startup, wir machen Fehler natürlich ohne Ende. Aber wenn wir auf die Messe kommen und wir sagen, es gibt 5 neue Features und 3 klappen, dann ist es so. Das finde ich, kriegen wir bis in den letzten 3 Jahren extrem wiedergespiegelt und da wollen wir auch dran festhalten. Und Pricing-Modell ist bei uns öffentlich, also auch wenn du es nicht gesehen hast, aber es ist halt öffentlich. Wir haben ein Self-Service gebaut, dass man die Software nutzen kann, ohne bei uns eine Demo buchen zu müssen. Das sind alles so kleine Dinge, die dem Kunden auffallen, glaube ich. Und eine extrem große Reichweite haben. Und da fokussieren wir uns drauf.
Alles klar. Zum Pricing habe ich natürlich schon gesehen. Ich habe nur den kleinen nicht gesehen. Das Pricing, das ist ja auf jeden Fall deutlich sichtbar.
Super.
Ja, genau. Mega spannend. Was ist so deine Perspektive für die mittelfristige Zukunft? Es ist das, du hast eben gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten, aber vielleicht hast du bestimmte Ziele oder bestimmte Innovationen, über die du nachdenkst, vielleicht auch Dinge, über die du hier schon erzählen kannst. Nicht alles willst du hier preisgeben natürlich, das ist mir auch klar, aber was sind so die Themen?
Wir haben natürlich unsere Produkterweiterung jetzt vor 6 Wochen gemacht mit den Mona Agents. Das sind halt autonome KI-Agenten, die Aufgaben kriegen und dann selbstständig loslaufen können. Und die haben wir super erfolgreich gelauncht. Wir sind innerhalb der ersten 6 Wochen auf einen 7-stelligen ARR gekommen damit. Kann sich, glaube ich, in Deutschland ganz gut sehen lassen. Und konnten damit wirklich enorme Effizienzgewinne kriegen. Und das heißt, wir werden weiterhin daran arbeiten im Recruiting. Und für die Personaldienstleistung, diese Agents zu bauen. Also wir bleiben in der Nische Personaldienstleistung, werden aber da halt eben mehr Lösungen kreieren, damit wir fast alle Probleme unserer Kunden lösen können. Und Nummer 2 natürlich, wir sind jetzt auf dem Weg in die Niederlande, nach England, Frankreich, Spanien und Italien. Also wir werden uns auch natürlich global ausbreiten. Aber weiterhin der Fokus, vermute ich, Personaldienstleistung, da will eh keiner hin. unattraktives Gebiet. Und wir fühlen uns da total zu Hause. Also das wäre so der Fokus und wo es demnächst hingeht.
Was ich mich gefragt habe, als ich mir das so alles angeschaut habe, habe ich gedacht, du hast jetzt nicht gesagt, aber Mona wäre ja durchaus auch als White Label für, ich sag mal, direkte Endkunden geeignet. Also für große Unternehmen insbesondere. Sofort an Handel gedacht, die High-Volume-Recruiting eigentlich machen. Zuckt da nichts bei dir, wenn du darüber nachdenkst?
Natürlich, sofort. Also ich wäre auch froh, wir hätten eher Kunden, die ein bisschen stabiler wirtschaftlich dastehen als die Personaldienstleister, das mit Sicherheit. Wir haben nur rausgefunden, dass dieses ganze Compliance-Thema für die Großen schwierig ist. Also mit Lidl reden wir schon seit 5 Jahren oder 3,5 Jahre. Ich glaube, seit Firmengründung wollen wir da was machen. Und bis wir mit Compliance durch sind, da bin ich 80 Jahre alt. Also die haben halt so viel Angst, da was zu tun, weil es eben so hoch riskant ist und die Strafen sind so hoch, dass für die sich... Die wollen erstmal safe sein. Und der Personaldienstleister hat aber so viel Druck im Markt, dass er sich adaptieren muss. Und deswegen erkennt er sofort den Mehrwert der Lösung. Was die zum Beispiel in diesem Zusammenhang machen, ist ein Recruiting Process Outsourcing. Das heißt, sie rekrutieren für den Kunden mit der Mona-Lösung, machen eine mega geile Marge damit, haben intern gar keinen Aufwand. Aber wir bleiben halt beim Personaldienstleister als für dem sein Lieferant, weil es für uns einfacher und schneller geht. Ja? Wir wollen schnell wachsen, wir wollen nicht die geilsten Logos auf der Webseite haben. Wir wollen schnell wachsen und die Personaldienstleister, da versteht jeder sofort, was der Mehrwert von dieser Lösung ist. Und ist nicht gewollt, sage ich mal, sondern es ist einfach aus dem Go-to-Market so geboren, dass wir da jetzt stehen. Aber wir würden die jetzt nicht ablehnen, aber wir sagen auch auf der anderen Seite, wenn eine Lidl, eine Aldi zu uns kommt und sagt, wir wollen das machen, brauchen aber erstmal 12 Monate Compliance, sagen wir, wenn du uns das nicht bezahlst, dafür sind wir noch zu klein, sorry, machen wir nicht. Und dann lehnen wir die auch ab,
ja. Naja, kann ich nachvollziehen aus eurer Perspektive. Go-to-Market ist nochmal ein gutes Stichwort, weil Personaldienstleister gibt's ja sehr, sehr viele in Deutschland. Es gibt die ganz großen Namen, Logo, die kennen viele, aber es gibt auch viele, ich sag mal so Wald- und Wiesen-Personaldienstleister. Was ist eigentlich euer ICP? Sagst du generell alle oder sind da schon...
Nee, also man braucht mindestens 100 Bewerbungen im Monat. Das schließt schon mal die Hälfte der Personaldienstleistungen in Deutschland aus ungefähr. Dann wäre so ein ATS-System schon mal ziemlich nice. Das schließt nochmal 50% aus. Also ich schätze, unser Markt sind so 2.000 bis 2.500 potenzielle Personaldienstleister. Und diese Solo-Headhunter und sowas, die können sich bei uns so ein Agent für 20 Euro buchen. Die sind auch glücklich. Die werden aber jetzt nicht den kompletten Mehrwert aus der Lösung rauskriegen. Ja. Also tendenziell, je mehr Bewerber und je größer der Kunde ist, desto höher ist der Return auf jeden Fall. Das kann man schon sagen. Ob das jetzt eine Art Deco ist, eine Office People, Ika Hofmann, das sind so eigentlich die, mit denen wir arbeiten wollen und wo wir am meisten Mehrwert schöpfen können.
Ja. Und ist da die Konkurrenz groß? Also neben Mona AI? Weil ich frage die Frage deshalb, der Markt ist ja auf Deutschland bezogen dann irgendwo auch endlich mit den, mit den 2000. Und jetzt weiß ich nicht, wie ihr Go-to-Market macht, wie ihr wirklich Sales macht. Ich nehme an, ihr werdet ja nicht überall hinfahren und mit denen sprechen, sondern das wahrscheinlich alles möglichst digital und auch AI-basiert machen. Hast du nicht Angst, dass du an irgendeine Schwelle dann stößt?
Deswegen expandieren wir ja EU-weit. Ne? Also deswegen gehen wir jetzt auch schon in die nächsten Länder rein, wollen da weitermachen. Die Schwelle wird kommen, stimmt. Aber sag mal so, Der Markt ist immer noch groß genug. Also wir haben von den 25 größten haben wir ungefähr ein Drittel als Kunde. Ja. Da fehlen also noch zwei Drittel. Mit denen, die schon bei uns Kunden sind, sind auch nicht alle komplett ausgebaut. Das heißt, die machen vielleicht erstmal einen kleinen Piloten und wollen danach hochskalieren. Also wenn es ums Thema Revenue geht, da können wir bestimmt aus 50, 60 Millionen Revenue hochgehen, ohne die Dachregion zu verlassen. Dann nennen wir es mal so, weil einfach der Mehrwert groß genug ist für die Firmen. Ja? Also da habe ich jetzt erstmal keine Angst davor, dass da der Markt zu klein ist. Ja.
Super, ich drücke euch die Daumen, dass das gut weiterläuft. Bist du jetzt vom Gespräch mit dir, vom Draufschauen, nicht was dagegen sprechen sollte. Super innovative Lösung, echt spannend. Zum Abschluss die typische Saatkorn-Frage. Saatkorn hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Das war jetzt alles schon inspirierend, aber vielleicht gibt es irgendwas, was dich, Felix, in letzter Zeit inspiriert hat, was du hier teilen möchtest.
Ja, ich hoffe, es ist nicht zu klischeehaft, aber es geht wieder um meinen Opa. Ich bin jeden Mittwoch bei dem zum Mittagessen, 12.30 Uhr bis 14 Uhr. Deshalb gibt es da keine Meetings. Und mit dem rede ich immer über die alte Zeit. Und der ist 90 Jahre alt. Und er erzählt mir, wie die früher arbeiten mussten. 16, ja. 18, 20 Stunden am Tag, irgendwie Hungerlohn zu machen, Nachkriegszeit und all diese Dinge. Und das inspiriert mich jeden Mittwoch aufs Neue, zu sagen, ich will hart arbeiten, ich will was Großes aufbauen, ich will den Leuten nach mir was hinterlassen, was auch gut ist. Und ich will irgendwie der Gesellschaft was geben, ja, dass es denen besser geht, dass auch obwohl heute alle austicken und Social Media nochmal alles akzeleriert, ich denke, man kann alles ein bisschen besser machen in der Arbeitswelt und wenn man dafür hart arbeitet, dann kann man auch was erreichen und kann Leuten was zurückgeben und dieses hart arbeiten vermisse ich in meiner Generation natürlich häufig. Ich bin der Letzte, der jetzt die Gen Z basht natürlich, das jetzt nicht, aber wenn ich was mitgeben könnte, hoffe ich, dass wir es erreichen können, dass die Leute, die hart arbeiten wollen, kriegen bei Mona immer einen Job. Punkt. Rede mit der KI, du willst hart arbeiten, kriegst einen Job. Wenn du sagst, ich mache lieber Work-Life-Balance und chill ein bisschen auf Ibiza, da sind wir nicht so die passenden Ansprechpartner leider. Also mein Opa inspiriert mich extrem viel, weil das alles so relativiert, was die damals durchgemacht haben, was sie für uns hinterlassen haben, was sie aufgebaut haben für uns. Das inspiriert mich, was in der Arbeitswelt, sag ich mal. Ist vielleicht ein bisschen breiter Antwort auf die Frage, aber das inspiriert
mich. Aber es ist eine tolle Antwort. Ich mache ja relativ viele Podcasts. So eine gab es noch nie. Und ich wünsche deinem Opa und dir noch viele, viele gemeinsame Mittagessen und eine gute Zeit. Ich bin mir sicher, dass wir auch irgendwann mal wieder sprechen werden. Drück dir und dem Mona AI Team die Daumen, dass es gut weitergeht. War ich ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Und ja, wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.